Das sieht man bis heute, dass es ein mangelndes Vertrauen der Bürger in die staatliche Funktionsfähigkeit gibt und dass das eben wesentlich auch mit der grassierenden Korruption zusammenhängt.
Wirtschaftlich als auch geopolitisch wird Afrika in der Zukunft einen Aufstieg erfahren insgesamt und wird relevant sein.
Zu einer neuen Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei, begrüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, im mittlerweile nicht mehr ganz so taufrischen Jahr 2021, im Namen des gesamten Teams Christian Gerd Laudenbach ganz besonders herzlich. Zu Beginn unserer neuesten Ausgabe will ich auch diesmal das große Danke stellen all jenen, die unsere Sendung hören, mitverfolgen und weiterleiten, sich damit auseinandersetzen, das, was wir tun, liken und ebenso kommentieren. Bitte schenkt uns auch in den kommenden Monaten eure Zuhörtreue und euer kritisches Ohr. Ein, wenn nicht sogar der Grundgedanke beim Gestalten und dieses Podcasts ist seit Ausgabe 1 Werte zu vermitteln, Ansichten zu kommunizieren, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen und dabei stets Themen zu finden, die über das tagesaktuelle Geschehen hinaus relevant bleiben, weil sie eine längerfristige Auswirkung auf uns alle haben. Mein Team und ich hoffen, ein solches Thema auch heute im Grundsatz gefunden zu haben. Afrika, der arabische Frühling, vor etwas mehr als 10 Jahren und seine Auswirkungen. Bevor ich zu diesem Gespräch meine heutigen Gäste live hier in der Politischen Akademie und via Internet zugeschaltet begrüßen darf, freue ich mich aber zuvor sehr, dass die Präsidentin der Politischen Akademie, Bettina Rausch, auch bei unserer heutigen Aufnahme zugegen ist und in unserem Studio im Meidlinger Springerschlüssel Platz genommen hat. Einen schönen Vormittag, Bettina.
Schönen Vormittag auch dir.
Wie immer danke, dass du unseren Grundsatz-Podcast begleitest. Same procedure as last year.
Kann man sagen.
Bettina, die Corona-Pandemie hat unser Land weiterhin unverändert fest im Griff. Die Politische Akademie begleitet diese Zeit in den eigenen 4 Wänden mit einer Vielzahl an Online-Veranstaltungen. Wenig überraschend, daher einmal wieder meine Frage, was tut sich denn dort aktuell? Was gibt's Neues dazu zu berichten? Wie ist es um die Schwerpunkte bestellt?
Ja, dass wir so quasi die Einzigen sind hier heute am Campus, liegt daran, dass wir weiterhin hauptsächlich ja fast ausschließlich im Homeoffice arbeiten und unsere Veranstaltungen online sind. Das bleibt natürlich gleich. Aber gemäß unserem Motto Raum für Neues starten wir in dieser Situation auch neue Schwerpunkte. In den nächsten Jahren geht es uns darum, dass wir unseren Blick auch verstärkt Richtung Afrika richten. Wir haben vor kurzem unsere erste Online-Veranstaltung dazu abgehalten. Anlass war der von dir schon eingangs erwähnte arabische Frühling, der, wenn man so will, sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Damals im Jänner 2011, ein Wahnsinn eigentlich, wie schnell die Zeit vergangen ist, da gingen die Leute auf die Straße im Nordafrika, im Nahen Osten. Und sie haben sich damals gegen die autoritären Regime vor Ort aufgelehnt, haben protestiert, demonstriert für Demokratie, für Menschenrechte, ja für mehr persönliche Freiheiten und ja vor allem auch für breiten Wohlstand, der dort nur wenigen zuteil wird. Mir hat das irgendwie ein Stück weit erinnert eigentlich, was wir dort erlebt haben, an die bürgerlichen Revolutionen, die in Europa so im 18., 19. Jahrhundert stattgefunden haben, an die Zeit der europäischen Aufklärung. Und wir haben uns in dieser Veranstaltung eben angeschaut, was nach 10 Jahren von diesem arabischen Frühling geblieben ist. Kurz gesagt, also mein Resümee, leider nicht viel, aber auch nicht gar nichts. Wir hatten 3 Gäste, die Region persönlich gut kennen, die sich intensiv mit der Region auseinandergesetzt haben. Einer, Thomas Volk von der Konrad-Adenauer-Stiftung, der war direkt zugeschaltet aus Tunis, der Hauptstadt Tunesiens. Und was mich so beeindruckt hat an dieser Diskussion, auch mit ihm, der zugeschaltet war, wie anders diese Weltgegend eigentlich ist, obwohl sie gar nicht so weit weg ist. Denn Tunis, mit dem wir verbunden waren, via Internet, ist von Wien aus gesehen näher als Madrid. Wer möchte das glauben? Aber es ist doch sehr anders, denn ein Beispiel ist, dass das Militär in dieser Region eine ganz entscheidende innenpolitische Rolle spielt, was für uns in Europa ja fast undenkbar ist. Dort gibt es keine Revolution, keine Konterrevolution, keinen Regierungswechsel, ohne dass das Militär mitmischt. Manchmal im Guten, manchmal im Schlechten, kommt sicher auch auf den Standpunkt an, aber immer sind sie mit dabei. Und was auch anders ist, und auch das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, wie wenig wichtig den Menschen vor Ort tatsächlich demokratiepolitische Fragen per se sind oder Institutionen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist wichtig. Das heißt nicht Luxus für die allermeisten, da geht es ums Überleben, da geht es darum, die Familie ernähren zu können, ja, vielleicht für die Kinder ein Stück weit ein besseres Leben möglich zu machen als für einen selber. Ich meine, Bertolt Brecht hat mal diesen Satz geprägt, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral und damit natürlich einen Einblick in die Tiefe der menschlichen Seele gegeben oder in unsere Beweggründe. Das kann man den Menschen Nordafrika auch gar nicht vorwerfen, denn Wohlstand ist sicher auch die Grundlage für vieles, für Demokratie, für Bildung, für Teilhabe. Aber ich finde, all das muss uns bewusst sein, wenn wir uns mit dieser Region beschäftigen. Wenn wir diese Region, so wie du gesagt hast, übers Tagespolitische hinaus verstehen wollen. Wenn wir die Menschen, ihre Bedürfnisse auch verstehen wollen. Afrika in europäischen Normen, und das ist entscheidend, und Wertvorstellungen zu denken, das greift aus meiner Sicht viel zu kurz.
Bettina, du hast gerade von einem verstärkten Blick nach Afrika gesprochen. Diesem intensiveren Blick wollen wir auch heute in unserem Grundsatz-Podcast nachkommen. Deine Ausführungen klingen aber schon so, als wäre das zumindest im heurigen Jahr noch nicht alles gewesen. Da kommt noch was von eurer Seite. Ein bisschen mehr, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das soll in den nächsten Jahren tatsächlich der Schwerpunkt unserer internationalen Arbeit werden. Afrika ist ja eine Weltregion, die für Österreich, für Europa extrem wichtig, von entscheidender Bedeutung ist und, so wie du es eingangs erwähnt hast, auch bleiben wird, also länger Gültigkeit haben wird. Ich meine, denken wir nur an zwei große globale Themen unserer Zeit, die uns beschäftigen. Und damit meine ich nicht Corona, also Themen außerhalb von Corona. Das sind Migration und Klimawandel. Die Ursache für die Migration in und vor allem aus Afrika ist ja neben den immer wieder ausbrechenden lokalen Kriegen auch die dort vorherrschende wirtschaftliche Lage, die mangelnde Lebensqualität, die schlechten Lebenschancen. Und wenn wir also Migrationsursachen beseitigen wollen, was in Europa ja immer wieder auch beteuert wird, dann muss der allgemeine Wohlstand in Afrika einfach steigen. Das liegt auf der Hand und ist vor allem ja auch menschlich verständlich. Wann allerdings der Wohlstand in Afrika erreicht wird mit demselben ökologischen Fußabdruck wie in Europa, also vor allem mit einem ähnlich hohen CO2-Ausstoß, dann haben wir nicht nur in Afrika, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit ein veritables Problem. Ich persönlich sehe ja viel lieber die Chance als das Problem. Und im Sinne der ökosozialen Marktwirtschaft, wo wir ja der Überzeugung sind, Grundsatz hast du angesprochen, dass Ökologie und Wohlstand vereinbar sind, dann können Innovationen ja auch beides gleichzeitig vorantreiben. Und Afrika hat vielfach, und das ist das, was ich als Plus verbuchen möchte oder als guten Startpunkt, hat ja schon bewiesen, am Beispiel der Digitalisierung, dass Innovation möglich ist vor Ort. Afrika hat sozusagen ja das Stand-PC-Alter, an das wir beide uns sehr, sehr gut erinnern können, ja übersprungen. Seit es mobile Devices gibt, vor allem Smartphones und mobiles Internet, da haben viele Regionen Afrikas und damit die Menschen einen sehr, sehr großen Sprung gemacht. Afrika ist, spannender Fakt, führend beim Mobile Banking. Eine flächende Bankfilialstruktur in Europa mit Stand-PCs, wie wir sie kennen, die gab es dort nie. Und eben darin sehe ich halt eine große Chance, Ökologie und Wohlstand zu verbinden. In Europa, da müssen wir jetzt immer noch umsteigen von alten Technologien, die weniger umweltschonend sind, auf Green Technology. Und in Afrika, meine ich, da könnte man manches vielleicht gleich überspringen und gleich eine Green Economy aufbauen. Auch das geht natürlich nicht von heute auf morgen, nicht mit einem Fingerschnippen. Aber ich wollte da gerne noch mal ein positives Szenario zeichnen, eine Hoffnung, an der wir uns orientieren können. Und die mir zeigt, und ich hoffe auch euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass das extrem spannend ist, sich mit diesen Themen zu befassen. Wir werden das in nächster Zeit wirklich intensiver tun. Der heutige Podcast ist ein nächster Schritt und für euch vielleicht der Einstieg in dieses Thema.
Das heutige Thema von Grundsatz, wie du sagst, ein Schritt hinein in diese Thematik. Viele Schritte hat die Politische Akademie der Volkspartei bereits am Westbalkan gesetzt. Einer der erkennbaren internationalen Schwerpunkte in eurem doch sehr vielfältigen Themenangebot. Das wird auch in Zukunft so bleiben und sich sicher nicht ändern.
Ja, auf jeden Fall. Wir bleiben natürlich auch am Westbalkan dran, denn unsere Überzeugung ist nach wie vor, dass Europa nicht komplett ist, solange die Westbalkanländer nicht dabei sind in dieser europäischen Staatengemeinschaft und Zusammenarbeit. Die Welt verstehen ist ja unser grundsätzliches Ziel und das gilt aus meiner Sicht nach wie vor auch hier. Wir wollen dazu beitragen, auch diese Region, die so nahe ist, geografisch besser zu verstehen. Persönlich hinfahren, das wäre mir ja das Liebste, das ist in Corona-Zeiten ja gerade nicht so opportun. Wir haben im März daher einen Schwerpunktmonat über den Westbalkan ausgerufen, wo wir den Westbalkan quasi zu uns holen, nämlich online vieles anbieten werden. Bei einer Veranstaltung schalten wir etwa live in die 6 Länder und holen uns ganz aktuelle Einschätzungen von Menschen, die vor Ort leben und arbeiten. Und wir haben auch eine Vorlesungsreihe gemeinsam mit dem Institut für Südosteuropa-Studien der Uni Graz vor, wo es vor allem um die jüngere Geschichte dieser Region geht, vom Zerfall Jugoslawiens vor 30 Jahren bis zur aktuellen Lage. Auch ganz wichtig, weil viele Menschen das im Geschichteunterricht nicht oder noch nicht gehört haben und wir damit auch einen wertvollen Beitrag, denke ich, leisten, die Region besser zu verstehen. Im März wird auch ein E-Learning-Angebot online gehen, wo man viel über die Region und die 6 Länder lernen kann. Also Westbalkan und Afrika sind es gemeinsam, wo wir in nächster Zeit dazu einige Angebote machen werden für alle international Interessierten. Und wenn ihr das bis jetzt nicht wart, dann ist es vielleicht ab heute soweit, weil ihr mit diesem Podcast dann auch da entsprechend Interesse geweckt wird bei euch.
Es wird hoffentlich so sein. Dann danke für deine Ausführungen und den Ausblick auf die bevorstehenden Schwerpunkte der Politischen Akademie. Pass auf dich auf und ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Folge von Grundsatz. Servus und danke, dass du bei uns warst.
Darauf freue ich mich auch. Danke.
Wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, findet ihr alle Informationen auch auf unserer Website www.politische-akademie.at und dort sowohl Rückblicke auf Veranstaltungen als auch Ankündigungen zu den bevorstehenden. So, und jetzt fliegender Wechsel in unserem Aufnahmestudio und spot an auf unser heutiges Thema Afrika und der arabische Frühling. Vor etwas mehr als 10 Jahren, ganz genau am 25. Jänner 2011 war das, brach am sogenannten Tag des Zorns der arabische Frühling aus. Menschen in nordafrikanischen und arabischen Ländern protestierten damals nach jahrelanger Unterdrückung in Massen gegen herrschende Regime, gingen auf die Straßen und artikulierten so ihren Widerstand, brachten ihren Unmut zum Ausdruck. Ein guter Grund, auch in unserem Podcast dieses Thema zu beleuchten. Dazu bei uns im Studio und via Videokonferenz zugeschalten, Kenner der Materie, weil schon lang mit der Thematik befasst. Ich begrüße sehr herzlich Nico Machetti, Abgeordneter zum Nationalrat und dem Thema Afrika auch dadurch sehr verbunden, weil er Obmann der Parlamentarischen Freundesgesellschaft Österreich-Nordafrika ist. Willkommen bei uns im Springerschlüssel. Danke fürs Kommen, Herr Machetti.
Hallo.
Ein Servus aus Wien, via Internet auch unseren zweiten Gast, den Grundsatz Thomas Volk von der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Seit vergangenem Sommer leitet er von Tunis aus für die Stiftung das Regionalprogramm Politischer Dialog im südlichen Mittelmeerraum. Danke für Ihre Zeit und ich hoffe auf eine stabile Leitung.
Guten Tag, hallo.
Wie schon in meiner Einleitung erwähnt, ist es fast auf den Tag genau 10 Jahre her, dass der sogenannte arabische Frühling stattgefunden hat. Das war am 25. Jänner 2011. Im heurigen Jahr hat die Politische Akademie vor, den interessierten Blick nach Afrika zu richten. Das Motto dabei lautet, die Welt verstehen bzw. in diesem Fall eher noch eine Region verstehen. Ein Jahrzehnt liegt nun mittlerweile hinter uns. Der Blick auf diese wesentlichen Ereignisse ist ein distanzierter. Worum, Thomas Volk, ging es denn damals und was waren die auslösenden Momente dafür?
Ja, wir befinden uns im Grunde im 10. Jahr nach Beginn des sogenannten arabischen Frühlings, wobei viele Beobachter doch auch eher von arabischen Jahreszeiten sprechen würden. Das alles begann im Dezember 2010 in Tunesien mit der Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi, der sich aus Protest gegen die gefühlte Schikane der örtlichen Behörden selbst anzündete und damit im Grunde ein Fass zum Überlaufen brachte, das zahlreiche Regierungen in der Region, in Nordafrika und im Nahen Osten zum Sturz brachte. Wir sprechen also von Tunesien als dem Ursprungsland dieser arabischen Jahreszeiten, die begannen mit der Hoffnung auf Transformationsprozesse, mit einem Sommer von Wahlen, mit einem Herbst der Ernüchterung, gerade wenn wir an die Entwicklungen in Ägypten denken und dann auch von einem tiefgreifenden und anhaltenden Winter, wenn es um die Bürgerkriegszustände zum Beispiel in Syrien geht oder auch in Libyen, wobei in Libyen ja seit Ende 2020 doch auch ein politischer Versöhnungsprozess eingesetzt hat. Diese Transformationsprozesse sind in der Region eigentlich bis heute anhaltend und fortwährend. Wir haben allerdings in Tunesien als dem Ursprungsland dieser arabischen Umbrüche, von vielen auch als Arabellion bezeichnet, 10 Jahre danach doch auch wesentliche Fortschritte zu verzeichnen. Wir haben heute Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Tunesien und trotzdem darf man nicht darüber hinwegschauen, dass es auch zahlreiche Herausforderungen nach wie vor gibt, gerade bei der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch bei der politischen Konsolidierung sind noch einige große Hürden hier vor Ort zu nehmen. Wie gesagt, von Land zu Land sind die Entwicklungen ganz unterschiedlich. Wir hatten in Ägypten den Sturz einer Militärdiktatur, dann eine vorübergehende Herrschaft der Muslimbrüder und seit einigen Jahren nun wieder eine starke Militärdiktatur. Wir haben Bürgerkriegsländer, wie erwähnt, in Syrien und auch vormals in Libyen. Und wir haben aber mit Tunesien doch eine Demokratisierungserscheinung auch in der Region, die positiv hervorzuheben wäre.
Die Menschen gingen damals auf die Straße. Das war in Nordafrika, das war bei den Menschen im Nahen Osten so. Wir haben es in den Ausführungen soeben gehört. Der Wunsch war, Demokratie zu bekommen, Freiheit, Veränderung, aber auch Wohlstand. Nico Machetti, auch an Sie als Insider die Frage, ein Wunsch, der erst vor 10 Jahren so zum Ausdruck kam, aber sicherlich doch schon eine längere Zeit in diesen Menschen gekeimt hat.
Also bei diesen 4 Punkten, die Sie jetzt genannt haben, ist für mich einer in Europa immer mit unserem Blick ganz wesentlich, und das ist die Demokratie. Meiner Meinung nach ist aber vor Ort der größere Wunsch der nach Wohlstand, der aus der Armut rauszukommen, Perspektiven zu bekommen. Und es ist halt so, dass viele auch gesehen haben bei uns, Demokratie ist gleich Wohlstand, haben das irgendwie gleichgesetzt. Und das war irgendwo auch dieser Turbo, auch zum Beispiel in Tunesien, wo man versucht hat, mit der Erlangung von Demokratie auch Wohlstand zu erlangen. Das Dilemma, und das ist tatsächlich eines, ist, dass ja mit der Demokratie zum Beispiel in Tunesien nicht Wohlstand gekommen ist. Und wenn man sieht, dass die Region Nordafrika, die Region ist weltweit mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit und dort rund 60% der Bevölkerung unter 30 ist, ich glaube, dann wird die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit recht deutlich, die auch zu diesen politischen Umschwungen geführt hat. Und die Situation hat sich in den letzten 10 Jahren nicht wirklich verbessert. Und wenn man zum Beispiel nach Algerien schaut, da ist der Langzeitmachthaber Bouteflika nicht mehr an der Macht. Und da war kurz Hoffnung. Und was ist dort passiert? Ähnliches Spiel wie in anderen Ländern. Es haben sich 2 neue Parteien gegründet, die heißen jetzt anders, sind aber im Endeffekt die alten Netzwerke noch immer da und noch immer an der Macht. Und wenn man trotz eines offensichtlichen Umschwungs trotzdem wieder dasselbe bekommt, dann führt das natürlich zu Frustration. Und dieses Phänomen, schlagt man im System den Kopf ab, ist bitte nicht wörtlich gemeint, und es bleibt das System trotzdem dasselbe, das schafft Frustration, gerade bei dieser jungen Generation. Und solange es da nicht eine tiefgreifende Veränderung gibt, glaube ich, müssen wir uns darauf einstellen, dass immer wieder solche Dinge passieren.
Thomas Volk, ist das auch Ihre Einschätzung?
Das ist ein interessanter Punkt, gerade auch, weil wir aus einer europäischen Perspektive doch immer wieder auch den Aspekt der Demokratie in den Mittelpunkt rücken. Das hat ja auch der Abgeordnete gut erwähnt. Wenn wir uns die Ursprungsmotivation aber der Protestbewegungen vor 10 Jahren in der Region anschauen, dann kann man schon konstatieren, dass es für viele, vor allem junge Menschen, die auf die Straße gingen, vor allem darum ging, Brot, Freiheit und Würde zu bekommen. Das ist, was wir im Grunde dann immer wieder auch unter dem Begriff der Demokratie versammeln würden. Wenn wir uns allerdings die verschiedenen Regime der Region anschauen, dann sind die ja auch ganz unterschiedlich. Wir haben in Marokko und in Jordanien eher Monarchien. Wir haben autoritärere Systeme, wenn ich eben an Ägypten denke. Und wir haben eben demokratische Entwicklungen, gerade auch im Kontext Tunesiens. Was immer wieder heute 10 Jahre danach zu hören ist, ist, dass geschätzt wird, dass man wesentliche Freiheitsrechte inzwischen hat, wie Presse- und Meinungsfreiheit. Das ist aber genau der Punkt der wirtschaftlichen Dividende ist, die eben fehlt. Und das hat Herr Machetti ja auch gut angesprochen. Viele junge Menschen haben im Grunde den Eindruck, dass es ihnen heute wirtschaftlich nicht sonderlich besser geht. Und dass gerade die Suche nach Berufsperspektiven und nach der Selbstentfaltung von jungen Leuten nach wie vor vielerorts eingeschränkt ist. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Wenn also junge Menschen den Eindruck haben, dass durch die Transformationsbewegungen es ihnen wirtschaftlich nicht besser geht, dann kommt natürlich neues Frustrationspotenzial auf. Und das sehen wir heute 10 Jahre danach immer noch, gerade bei der jungen Bevölkerung, dass sie sich fragen, was haben uns diese Transformationen eigentlich wirklich eingebracht?
Sie haben mir dazu auch eine Studie gemacht, der Titel 10 Jahre arabischer Frühling, wie denkt die Region heute? Eine Zusammenfassung ist nachzulesen auf der Website der Konrad-Adenauer-Stiftung Deutschland auf www.kas.de. Kulturell, politisch, gesellschaftlich, die Unterschiede zwischen Europa und Afrika liegen oftmals ja auf der Hand. Nicht alles, was dort geschieht, muss auf den ersten Blick hier bei uns auch verstanden werden. Was aber ohne viel Erklärung klar und deutlich ist, ist der Wunsch der Menschen nach einem besseren Leben, weil dieser Wunsch ja auch uns hier in Europa bekannt ist. Und das, obwohl es im Großen und Ganzen uns ja eigentlich gut geht. Verstehen die Menschen in Nordafrika, Nico Machetti, unter besserem Leben etwas ganz anderes? Oder sind die Wünsche, kann man das sagen, doch ident mit den unsrigen?
Kommt darauf an, auf welcher Ebene man es sieht. Auf einer ganz grundsätzlichen Ebene sind die Wünsche sicher dieselben. Sicherheit, sich auch das Leben leisten zu können, nicht in Armut zu leben. Und natürlich auch eine Perspektive, gerade bei jungen Menschen, die sagen, möglicherweise, es trifft ja auch oft zu, gibt ja auch teilweise gar nicht so schlechte Bildungssysteme in einzelnen Ländern. Also Algerien war da zum Beispiel immer ein recht guter Vorreiter in der Region. Wenn man jetzt sagt, man hat jetzt da sogar eine gute Ausbildung gemacht, aber ich finde danach keinen Job oder keinen Job, von dem ich meine Familie ernähren könnte. Und dann schafft das natürlich eine Perspektivenlosigkeit, die nicht wünschenswert ist für niemanden auf dieser Welt. Und die Frage ist für mich dann halt auch in dem Zusammenhang, was können wir als Europa, was können wir als Österreich oder Deutschland tun, um etwas gegen diese Perspektivenlosigkeit, um was gegen die Perspektivenlosigkeit zu tun, die da ist. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir eben nicht nur eindimensional in die Region schauen, nicht nur mit dem Fokus Migration, nicht nur mit dem Fokus Demokratie, nicht nur mit dem Fokus, der eine Machthaber ist jetzt der Böse und der andere vielleicht der weniger Böse. Ich glaube, wir müssen einfach uns mehr in die Leute hineinversetzen, in den Alltag, in die alltäglichen Sorgen und Probleme, weil dort ist die Ursache für all diese Dinge. Geht es den Leuten besser? Leben sie nicht in Armut? Haben sie eine Perspektive in ihrem Leben? Dann werden sie auch nicht den Weg nach Europa als Flüchtling, als Asylsuchende antreten. Das ist die Ursache. Wir reden oft über die Symptome, wir reden wenig über die Ursachen. Und auch diese Demokratiefrage. Natürlich gibt es eine Korrelation zwischen Demokratie und Wohlstand. Aber das heißt nicht, dass man umgekehrt sagen kann, eine Demokratie oder demokratische Institutionen führen automatisch zu Wohlstand. Also wir glauben ja auch von unserer Perspektive manchmal, wenn da jetzt eine Demokratie entsteht und dann wird alles gut. Also das muss begleitet werden. Da muss viel auch von uns unterstützt werden bei diesen Prozessen, damit das dann im Endeffekt gut ist. Also wir müssen aufhören mit diesen verkürzten, pauschalen, oberflächlichen Diskussionen und an die Wurzeln der Probleme in der Region gehen, weil nur dann kommen wir auch endlich einmal zu einer nachhaltigen Lösung und quasi tänzeln nicht von einer Revolution zur nächsten.
Thomas Volk, jetzt haben wir es gehört, Perspektivenlosigkeit und Alltagsbewältigung. Von 2016 bis 2020 waren Sie der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung im Senegal. Sie sind demnach an Ort und Stelle gewesen. Sie wissen um die Bedürfnisse der Menschen dort, kennen die Probleme und den Alltag. Man muss die Kultur verstehen, die Menschen hören und sensibilisiert sein. In der Geschichte der Menschheit mit all den Höhen und Tiefen, die es da gegeben hat, hat ein Modell nur selten geklappt, das man nimmt und über etwas anderes drüber stülpt. Das wird auch in Afrika so nicht funktionieren.
Genau, also ich möchte gleich auch nochmal auf das eingehen, was im Grunde Nico Marchetti schön beschrieben hat und vielleicht zu Beginn doch nochmal unterstreichen, wie wichtig es ist, auch auf dem afrikanischen Kontinent ganz deutliche Unterschiede zu sehen. Wir haben 54 Staaten auf dem afrikanischen Kontinent und jeder ist mit ganz eigenen Herausforderungen konfrontiert. Und es ist vor allem wichtig, doch auch nochmal klarzumachen, dass wir zwischen den Ländern Subsahara-Afrikas und Nordafrikas doch ganz deutlich unterscheiden müssen. Sowohl kulturell als aber auch politisch und wirtschaftlich sind das jeweilige Kontexte mit ganz eigenen Prägungen und Eigenarten, und es sollte keine Verallgemeinerung vorgenommen werden, sondern jeweils sich konkret angeschaut werden, was herrscht denn vor. Und wenn wir uns dann eher begeben in den nordafrikanischen Kontext, wo eben vor 10 Jahren die Umbrüche ja auch begannen, dann kann man doch einige Gemeinsamkeiten trotz aller Unterschiede auch wieder herauskristallisieren. Das eine ist das große Gefälle zwischen Stadt und Land. Also während es in den städtischen Regionen sehr fortschrittlich zugeht, sind die Umstände in ländlichen Regionen oft desaströs, auch mit mangelnden Wasseranschlüssen, mit Elektrizitätsproblemen, mit weiten Wegen, um überhaupt eine Infrastruktur vorzufinden. Wir haben weiterhin eine grassierende Korruption in nahezu allen Ländern Nordafrikas, die natürlich das öffentliche Leben, die Verwaltung massiv beeinträchtigt, aber vor allem auch das Bürger-Staat-Verhältnis
nachhaltig stört. Und das sieht man eben bis heute, dass es ein mangelndes Vertrauen der Bürger in die staatliche Funktionsfähigkeit gibt und dass das eben wesentlich auch mit der grassierenden Korruption zusammenhängt. Und wir sehen gleichzeitig aber überall, wo Schatten ist, gibt es auch Licht, dass wir eine sehr optimistisch gestimmte junge Bevölkerung haben, die gut ausgebildet, vor allem im städtischen Kontext ist, die teilweise im Ausland studiert hat, in Europa und dann zurückkommt in die Länder Nordafrikas und hier etwas bewegen möchte. Wir haben eine ganz aufstrebende Start-up-Community, gerade wenn es um Marokko und Tunesien geht, mit innovativen Ideen, die gerade durch die Chancen der Digitalisierung sich vernetzt und auch etwas bewegen möchte, wo also auch die voranschreitende Digitalisierung ein enormer Vorteil für die ja sehr junge Bevölkerung hier in der Region ist. Und gerade an diese Entwicklungen sollte man anknüpfen und schauen, wo auch stärkere Partnerschaften zwischen europäischen Ländern und eben den Ländern in Nordafrika geknüpft werden können. Die Entwicklung in Subsahara-Afrika ist teilweise ganz anders und nicht wesentlich einfacher, auch wegen der starken Bevölkerungsentwicklung in vielen Ländern Subsahara-Afrikas und natürlich der vor allem im ländlichen Raum enormen Rückständigkeit in vielen Bereichen. Aber in Nordafrika ja auch aufgrund der enormen Nähe zu Europa, das Mittelmeer verbindet uns ja und lässt auch einen gemeinsamen Raum sozusagen entstehen, wo ein Austausch auch vonstatten gehen kann. Diese Chancen wirtschaftlicher Natur sollten wir noch stärker nutzen, um im Grunde auch im Sinne einer europäischen Nachbarschaftspolitik noch stärker mit den Staaten Nordafrikas wirklich zusammenzuarbeiten.
Jetzt haben Sie davon gesprochen, Kontakte zu knüpfen. Nico Machetti, die Politische Akademie, die will ihren Blick nach Afrika richten, will politisch Aktiven und Interessierten die Gelegenheit geben, diese Region besser zu verstehen und Einblick zu erlangen. Den politischen Kontakt dorthin gibt es natürlich schon, so war Außenminister Schallenberg, den wir in unserer kommenden Sendung von Grundsatz als Gast begrüßen dürfen, vor kurzem in Äthiopien, aber auch Sie als Obmann der Parlamentarischen Freundesgesellschaft Österreich-Nordafrika sind so ein Kontaktknüpfer, ein Vermittler. Was verbirgt sich denn hinter diesem Wort Ungetüm, wenn ich das so bezeichnen darf? Was macht so eine Freundesgesellschaft denn tatsächlich?
Also dieses Stichwort, das dahinter steht, ist parlamentarische Diplomatie. Ist recht unterentwickelt und, muss man ehrlich sagen, auch nicht sehr bekannt. Hat aber viele Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass wenn wir als Abgeordnete in zum Beispiel jetzt die nordafrikanischen Länder fahren, also wir wären eigentlich jetzt im März nach Marokko gefahren, das wird wahrscheinlich jetzt nichts werden, also ist abgesagt, aber dann haben wir den großen Vorteil, dass wir erstens nicht nur mit der regierenden Partei reden können, sondern mit allen Parteien, die im Parlament vertreten sind. Das heißt, wir bekommen relativ schnell ein gutes Bild, wie gewisse Dinge gesehen werden oder wie wirklich die Stimmungen sind. Das Protokoll ist viel weniger steif und klar. Das heißt, man kommt auch schneller zu informellen Kontakten, informellen Informationen, die natürlich sehr hilfreich sind, auch um eine Lage einzuschätzen. Und der große Vorteil, und da greife ich das auf, was der Erfolg gesagt hat, sind starke Institutionen. Das ist die Lösung. Ich glaube nicht, dass die Länder dort einen starken Führer brauchen, sondern sie brauchen starke Institutionen, damit dieses Bürger-Staat-Verhältnis ein besseres wird. Und meine Erfahrung ist auch mit dem direkten Austausch mit Abgeordneten aus der Region, dass die selbst nicht, also sind, muss man vorstellen, sie sind gewählte Abgeordnete und glauben selbst nicht dran, dass das Parlament dort irgendwas bewirken kann. Und durch den Austausch auch von uns und wo sie merken, okay, wir werden ernst genommen, vielleicht nicht immer im eigenen Land, aber das ist was, steigert das natürlich auch das Selbstbewusstsein und ihre Rolle. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir hier nicht nur auf der Ebene der Regierungen miteinander kommunizieren, sondern auch auf Ebene der Parlamente, eben mit allen Parteien, die Institutionen, Parlament und wie sie auch immer aufgeteilt sind, die Kammern, zu stärken, indem wir sie ernst nehmen, mit ihnen im Dialog treten und damit auch ein Teil dessen sind, wo wir hin wollen, starke Institutionen in diesen Ländern zu haben. Und ich glaube, das ist eine Freundschaftsgruppe, die übrigens erst 2019 gegründet wurde. Es gab diese Nordafrika-Gruppe nicht. Also auch bei uns tut sich da was. Glaube ich, dass das schon wichtig ist in diesem ganzen Prozess und ein wichtiger Mosaikstein. Und grundsätzlich gilt, wenn man zusammenarbeiten möchte, geht das nicht per E-Mail, sondern es geht nur auch durch das persönliche Gespräch. Und wir haben bei ganz vielen dieser Länder wenige Kontakte, auch als Österreich. Und es ist auch jetzt dieser Fokus, nicht nur von der Politischen Akademie, sondern zum Beispiel auch vom Parlament, vom Präsidenten Sobotka, dort auch wirklich ernsthaft persönlich ins Gespräch zu kommen und etwas auszulösen, etwas Positives zu entwickeln. Und wie gesagt, das geht nicht per E-Mail, das geht mit solchen Konstrukten wie dieser parlamentarischen Freundschaftsgruppe ganz gut.
In den Medien wird sehr oft davon gesprochen, Thomas Volk, dass gerade Afrika sehr wichtig für die Zukunft der gesamten Welt ist. Alle geopolitischen Player sind dort in irgendeiner Form aktiv. Ich denke da an die USA, China, Russland und natürlich auch Europa. Warum ist Ihrer Ansicht nach dieses Afrika so wichtig? Warum dieses Interesse? Geht es denn tatsächlich in erster Linie um das Wohl der dort lebenden Menschen?
Also 2020 wäre Covid nicht dazwischen gekommen, die Europäische Kommission Afrika zum Schwerpunkt erklären wollen und gerade auch mit der Afrikanischen Union mit Sitz in Addis Abeba die Zusammenarbeit intensivieren wollen. Das wurde nun verschoben, aber Afrika bleibt ganz sicher auch ein Schwerpunkt für uns Europäer. Warum? Weil wir im Grunde auf diesem Kontinent sehen, der heute 1,2 Milliarden Einwohner hat und bis 2050 sich verdoppeln wird auf dann 2,4 Milliarden Einwohner, auch ganz ersichtlich wird, wie ein Systemwettbewerb im Grunde ausgetragen wird. Wir haben vor allem China und Russland, die sich massiv auf diesem Kontinent engagieren und versuchen, ihr Wertesystem, ihr Weltsystem nach Afrika zu tragen. Und da muss sich schon die Entscheidung dann auch klar gemacht werden, dass die Länder im Grunde zur Auswahl haben, autoritäre Systeme, wie sie China und Russland repräsentieren, oder unser Verständnis auch einer freiheitlichen Welt mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das ist das, wofür wir Europäer natürlich hier auf dem Kontinent auch einstehen. Und wir sehen das ganz aktuell auch wieder in der Frage der Covid-19-Bewältigung. In Marokko ist inzwischen China dabei, mit dem chinesischen Impfstoff zu impfen. Hat auch in Marokko eine chinesische Fabrik, die den chinesischen Impfstoff für den afrikanischen Kontinent in Marokko derzeit produziert. Russland ist mit Sputnik 5 derzeit in Algerien schon dabei zu impfen und empfiehlt seinen Impfstoff auch in anderen afrikanischen Staaten. Wir sehen also, dass eine Impfdiplomatie einsetzt, bei der die Europäische Union, wir haben derzeit ja genügend eigene Probleme mit der Ausrollung der Impfstoffe, zu spät sein wird, um selbst auch im Sinne einer europäischen Nachbarschaftspolitik dann afrikanische Staaten auch mit Impfstoffen zu versorgen. Das heißt, China und Russland ist derzeit wieder vor europäischen Akteuren auf dem afrikanischen Kontinent aktiv, unterstützt Staaten mit ihren Impfstoffen und trägt dazu auch zu einem stärkeren Softpower-Element dieser Länder hier auf dem Kontinent bei. Und das ist natürlich nicht nur jetzt im Bereich Covid zu sehen, sondern generell sind die geopolitischen Machtverschiebungen auch hier auf dem Kontinent erkennbar. Um wieder auf Nordafrika zu sprechen zu kommen, Russland hat inzwischen in Libyen einen maritimen Hub und hat auch mit Algerien erst vor wenigen Wochen eine Militäraktion im Mittelmeer durchgeführt. Das heißt, es geht um geopolitischen Einfluss. Russland wird im Mittelmeer als Akteur gegen die NATO sozusagen immer stärker. Und daher geht es am Ende des Tages hier durchaus um einen Systemwettbewerb. Und ich plädiere ganz stark dafür, dass wir als Europäische Union und auch als Mitgliedsländer der Europäischen Union uns daher im eigenen Interesse noch stärker auf dem afrikanischen Kontinent einbringen, weshalb auch eine solche österreichische Parlamentariergruppe nur zu begrüßen ist und genau der richtige Weg ist, um sozusagen die bilaterale Zusammenarbeit auch zu stärken.
Nico Machetti, wir sind aber noch nicht zu spät.
Also für gute Dinge ist es nie zu spät, aber First Mover sind wir nicht in der Region. Also wie der Herr Volk auch anspricht, da sind manche schon wesentlich weiter und auch wesentlich klarer in ihrer Strategie, wie sie in Afrika vorgehen. Aber unterm Strich muss ich sagen, muss uns klar sein, Afrika ist die Zukunft. Also das, wo man vor 20, 30 Jahren auf China geschaut hat, so ein bisschen, Entwicklungsland, weiß ich nicht, vielleicht sollte man da investieren, vielleicht nicht, vielleicht sollte man mit denen reden. Und jetzt ist es bald schon die größte Volkswirtschaft der Welt. Und ich glaube, wir haben eine ähnliche Perspektive, auch wenn wir auf Afrika schauen. Ich glaube, dass sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch, als auch in vielen anderen Politikbereichen, wird Afrika in der Zukunft einen Aufstieg erfahren insgesamt und wird relevant sein. Und ich glaube, wir sind gut beraten, hier nicht noch länger zuzuschauen, nicht noch länger zu warten und auch uns in diese Entwicklung und in diese kommenden Bündnisse, für was auch immer, einzusteigen, sie zu schmieden und da mitzureden. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass das der notwendig und richtig ist. Und dürfen wir nicht vergessen, dass in Afrika, auch im südlichen Afrika, nicht nur im nördlichen Afrika, es auch darum geht, wie der Klimawandel auch auf diese Regionen wirkt. Im Moment sagen ja auch viele Studienwissenschaftler, dass es vor allem dieser Faktor zur Binnenmigration führt. Also wird ein Land unfruchtbar, schaut mal, wo ist das nächste Fruchtbare und die nimmt jetzt nicht den Weg nach Europa auf sich. Aber auch auch in der Europäischen Union jetzt so klar definierten Fokus des Klimawandels ist in Afrika ganz ein wesentliches Thema. Also wir müssen einfach diese Zukunftsthemen auch mit Afrika verknüpfen und auch irgendwo global sehen, weil diese Fragen sind global und die werden wir nicht in Österreich lösen, nicht in Deutschland lösen, nicht einmal in der Europäischen Union lösen. Und dieser Faktor sollte uns bewusst sein und da sollten wir auch auf Augenhöhe mit den afrikanischen Ländern an diesen großen Problemen und Herausforderungen in der Zukunft arbeiten. Das ist für mich ganz, ganz klar.
Das geläufige Wort Klimawandel wird ja bei all diesen Bestrebungen, Afrika voranzubringen, immer wieder genannt und dabei oftmals auch vor zukünftigen Klimaflüchtlingen gewarnt, Stichwort Migrationsdruck. Es gilt, diesen zu lindern. Neben Syrien und Afghanistan ist Afrika die Herkunft vieler, die nach Europa migrieren wollen. Schon zu meiner Schulzeit war das so, dass Hilfe vor Ort als Alternative zum Auswandern bestehen musste, wurde mir beigebracht, dass das eben der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Was hat sich in den letzten 35 Jahren geändert? Hilfe zur Selbsthilfe habe ich in meinem Geografieheft aus dem Jahr 1987 gefunden. Wenn nicht Bürgerkriege die Fluchtursache sind, geht es um die Lebenssituation. Wie kann erfolgreiche Hilfe denn tatsächlich dann ganz konkret vor Ort aussehen? Wie geht moderne Entwicklungszusammenarbeit? Eine Frage, die ich gern an beide Gäste richten will. Vielleicht zuerst nach Tunis.
Ja, das ist natürlich eine sehr breite Frage, über die man stundenlang sprechen könnte. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ansätze. Also das ganze Thema Klimawandel ist natürlich zentral, wobei die größten Klimasünder ja auch inzwischen in asiatischen Ländern zu finden sind, was natürlich auch mit der Industrialisierung dort einhergeht. Aber die Konsequenzen, die werden eben ganz stark auf dem afrikanischen Kontinent auszutragen sein, wo, das wurde ja schon beschrieben, Binnenmigration durch Klimaentwicklungen bedingt wird, wo allerdings auch die ganze Frage von Green Technology auch für die zukünftige Entwicklung der Länder eine wichtige Rolle spielen wird und wo viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent heute auch durch die Fehler von anderen Staaten versuchen zu lernen und wirklich ihre Entwicklungsstrategie gleich auch an eine nachhaltige Entwicklung anzupassen versuchen. Wie aber im Grunde Entwicklungszusammenarbeit 2.0 oder wenn man so möchte, eine gute Entwicklungszusammenarbeit des 21. Jahrhunderts auszusehen hat, da gibt es, wie gesagt, ganz unterschiedliche Ansätze. Entscheidend ist sicher, dass das Subsidiaritätsprinzip, also die Hilfe zur Selbsthilfe, nach wie vor gilt und dass es entscheidend darauf ankommt, wirtschaftliche Entwicklungen und Wirtschaftsinvestitionen voranzubringen. Ich glaube, die Jahrzehnte der Almosen und auch sozusagen der internationalen Hilfe, die im Grunde nur darauf ausgelegt war, den Staaten finanziell zu helfen und keine Nachhaltigkeit zu schaffen, ist glücklicherweise vorbei, sondern es geht jetzt darum, Wirtschaftskraft auch vor Ort zu erzeugen. Und wie bereits erwähnt, kann die Digitalisierung da einen großen Beitrag leisten, weil man eben unabhängig vom Standort, wenn man eine stabile Internetverbindung hat, vieles bewegen kann und auch global aktiv sein kann. Es geht darum,
Auslandsinvestitionen zu ermöglichen. Es geht darum, Partnerschaften afrikanischer Staaten mit Akteuren weltweit herzustellen. Aber es muss auch darum gehen, den innerafrikanischen Handel voranzutreiben. Denn der ist bisher praktisch inexistent. Wenn es um Nordafrika geht, sehen wir, dass es eine der am geringsten entwickelten Regionen ist, was den Handel zwischen den Staaten angeht. Das liegt an politischen Auseinandersetzungen zwischen den Ländern, an viel zu hohen Zöllen, an Problemen beim Grenzübertritt und bei der freien Bewegung. Aber es hängt vor allem in Subsahara-Afrika auch ganz massiv mit dem teuren Reisesegment zusammen. Also Reisen auf dem afrikanischen Kontinent sind unglaublich teuer. Die Entfernungen sind ja auch riesig. Man muss sich ja auch die Geografie Afrikas vor Augen führen, dass im Grunde allein das Gebiet der Europäischen Union in den Kongo passt. Also das muss man sich immer wieder auch vor Augen führen, dass eine Reise von West nach Ostafrika 10 Stunden mit dem Flugzeug dauert. Und das sind natürlich dann auch Probleme, die im Grunde verdeutlichen, dass ein Handel auch nicht allzu einfach ist und auch nicht von heute auf morgen geschieht. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass der innerafrikanische Handel vorangetrieben werden muss. Da gibt es jetzt auch eine afrikanische Freihandelszone seit letztem Jahr, die im Grunde das genau auch mit ermöglichen soll, auch wenn die Hürden noch riesig sind und das eine Aufgabe für das kommende Jahrzehnt sein soll. Die Lösung von funktionierender Entwicklungszusammenarbeit kann eigentlich nur sein, Hilfen vor Ort eben zu ermöglichen und vor allem die wirtschaftliche Komponente dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Es geht um wirtschaftliche Entwicklung vor Ort, damit die Leute sich vor Ort auch ihr eigenes Leben würdig sozusagen aufbauen können, sich und ihre Familie durch ihre Arbeit über die Runden bringen und dann in der Tat auch keinen Grund zu irregulärer Migration mehr besteht.
Nico Machetti hat genickt, Nachhaltigkeit auch beim Thema Hilfe.
Ja, ich glaube, wir müssen da auch unsere Rolle, und auf die beschränke ich mich jetzt als Österreich, genau definieren. Wir sind ein Nischenplayer. Wir brauchen nicht glauben, wir können in irgendeiner Form mit Großmächten wie China oder Russland mithalten und da mehr Geld oder mehr Macht oder mehr Militär irgendwo aufwarten können. Das geht sich nicht aus. Unsere Rolle muss sein, eine Nische zu finden, in der wir gut sind. Und das ist, glaube ich, auch Bildung. Zum Beispiel die duale Lehrausbildung ist durchaus immer etwas, was sehr gefragt ist, was zwar nie exportierbar ist, 1:1, schon oft probiert, schon oft gescheitert. Aber ich glaube, wir haben gewisse Modelle, die nachgefragt sind. Und ein Vorteil ist, es gibt durchaus ein in der afrikanischen Politik in diversen Ländern Vorbehalte gegen Vereinnahmung diverser fremder Regierungen. Also zum Beispiel war ich in Sambia und da haben einige wirklich besorgt bis sarkastisch gemeint, wir sind ja schon Zambia und nicht mehr Sambia, weil China so mächtig dort ist. Also ich habe das Gefühl, wir können glaubhaft aufgrund unserer Größe ein Player auf Augenhöhe sein, wo man gemeinsam nicht überrollt wird, sondern gemeinsam Dinge arbeitet. Und mit Minister Fassmann haben wir zum Beispiel ein Projekt aus der Traufe gehoben, das Austria-Africa Uninet, wo ich glaube, dass das total in die richtige Richtung geht. Das ist ein Projekt, wo wir jetzt einen Forschungstopf, Entwicklungsforschung geschaffen haben, der ist im Moment noch nur 500.000 Euro schwer, wo wir jetzt einen Call gemacht haben und wo afrikanische Unis sich melden können und sagen können, wir haben da ein Thema, da ist ganz oft Green Technology ein Thema, wie der Kollege Volk auch angesprochen hat, da würden wir gern uns verbessern, unsere Forschenden, unsere Lehrenden an den Universitäten besser darauf einstellen und wo einige österreichische Unis dann gemeinsam mit afrikanischen Unis Forschungsprojekte machen und Austausch machen. Und das ist wesentlich, weil ich mache es an einem Beispiel fest. Ich war bei einer Bildungstour in Sambia, ist jetzt nicht Nordafrika, aber ich glaube, das kann man schon durchaus auch woanders dann Parallelen ziehen. Da haben wir uns die University of Zambia angeschaut, Mechatronik. Und da lernen die Studierenden an Maschinen aus den 70er Jahren, wie sowas funktioniert. Dann gehen sie raus aus der Universität, dann wird eine moderne Maschine geliefert und sie haben gar keine Ahnung, wie man mit der umgeht. Ja, das kann ja nicht sinnvoll sein. Also ich glaube, wir müssen wirklich schauen, dass da Empowerment auch dort stattfindet, dass die Leute Rahmenbedingungen finden, die ihnen sie weiterbringen, die realistisch sind, und dass da nicht jemand herfliegen muss und die Maschine reparieren muss, die irgendwo steht im echten Leben, sondern dass sie das dort lernen und selbst machen können. Da müssen wir hin. Und ich glaube, da könnte Österreich schon ein guter Nischenplayer sein. Mit dem Austria-Africa Uninet haben wir da schon einmal jetzt einen Versuch gestartet. Das ist ja jetzt ein jungfräuliches Projekt, das ist jetzt ein Jahr alt. Und ich glaube, das könnte eine Richtung sein, die wir einschlagen und wo das Feedback sehr gut ist. Also es sind nur 500.000 Euro. Wir haben letztes Jahr gestartet und es haben sich 60 afrikanische Unis gemeldet auf einen Call, der nicht groß beworben wurde, wo wir gesagt haben, wir wollen, tun wir was gemeinsam. Und das hat mir schon zarte Hoffnung gemacht, dass das durchaus eine Strategie von Österreich sein kann. Und ich glaube, solche Dinge müssen wir entwickeln. Das ist nachhaltig, da können wir mitspielen als Österreich. Und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was neu gedacht ist und besser ist als vielleicht, was wir in der Vergangenheit probiert haben.
Zarte Hoffnung, Thomas Volk, der Blick in die Zukunft. Wie schaut der aus, kurz und knapp?
Ja, also da gilt tatsächlich Optimismus, und Herr Marchetti hat es richtig angesprochen, Afrika ist ein Zukunftskontinent. Der Kontinent ist unglaublich reich an Ressourcen, an Möglichkeiten, an Talenten. Es geht vor allem darum, jetzt auch im Sinne einer europäischen Nachbarschaftspolitik afrikanische Regierungen, aber vor allem die afrikanische Bevölkerung zu ermuntern, ihren Entwicklungsweg stabil voranzugehen und klarzumachen, auch uns selbst als Europäern, dass die Entwicklung Afrikas im Interesse Europas liegt. Afrika ist unser Nachbarkontinent. Und wenn auf dem afrikanischen Kontinent etwas nicht funktioniert, werden früher oder später die Probleme auch bei uns in Europa spürbar sein. Und daher ist es so wichtig, dass wir unsere europäischen Nachbarn auf dem afrikanischen Kontinent dabei unterstützen, dass sie ihre Entwicklungswege auch gehen können. Und ich möchte nochmal wiederholen, es ist gerade auch daher wichtig, weil sich andere internationale Akteure, vor allem Russland und China, ganz stark auf dem afrikanischen Kontinent engagieren und das in einer Geisteshaltung tun, die uns als Europäern eigentlich widerspricht. Und daher liegt es in unserem eigenen europäischen Interesse, dass wir uns noch stärker in und mit Afrika auseinandersetzen, dass wir die Afrikaner unterstützen und auch dafür werben, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ein gutes Zukunftsmodell für afrikanische Länder sein kann.
Dann darf ich an dieser Stelle vielen lieben Dank meinen beiden heutigen Gästen für die Zeit sagen, die sie sich für unsere Aufnahme genommen haben. Nico Marchetti hier bei uns. Danke, alles Gute.
Vielen Dank, es war sehr spannend.
Und Thomas Volk, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Ansichten und Ihr zur Verfügung stehen. Schöne Grüße nach Tunis aus Wien.
Vielen Dank und Grüße zurück.
Gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht, ob ich dich auf den richtigen Weg bringe. Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, ob du mich auf den richtigen Weg bringst. Gehe ich neben dir, werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden. So lautet ein afrikanisches Sprichwort. Und genauso muss es auch gesehen werden. Ein Miteinander auf Augenhöhe, um den afrikanischen Kontinent nachhaltig zu unterstützen. Am Schluss der aktuellen Ausgabe von Grundsatz darf ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein danken. Dass uns als Podcast-Team euer Zuhören, Liken, Downloaden und Abonnieren ein Lächeln ins Gesicht zaubert, sei einmal mehr verraten, war aber kein Geheimnis. All jenen, deren Alltag von Homeschooling, Homeoffice und Distance Learning dominiert wird, wünschen wir an dieser Stelle viel Kraft. Bleibt gesund und dennoch fröhlich und uns wohlgesonnen. Alle bisherigen Ausgaben von Grundsatz sind auf unserer Website verfügbar, auf www.politische-akademie.at, aber auch auf iTunes, Spotify und Soundcloud zu finden. Das war Grundsatz, der Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei zum Thema Afrika. Wie immer produziert in Zusammenarbeit mit Missing Link. Im Namen meines Teams auf Wiederhören, sagt Christian Gerd Laudenbach.